Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir sprechen jetzt über etwas, das für den Schriftsteller Umberto Eco noch schöner war als die Schönheit selbst, nämlich die Hässlichkeit. Aber statt sie zu verklären, wollen wir schauen, welche Ausschlussmechanismen mit ihr einhergehen. Denn was wir als schön oder hässlich erachten, hat auch viel mit Markt und Macht zu tun. Meine Gesprächspartnerin ist Künstlerin, hat Islamwissenschaften studiert und nun ein Buch über Hässlichkeit geschrieben. Ich habe mit Moshtari Hilal vor der Sendung gesprochen und sie als erstes gefragt, was sie eigentlich persönlich als hässlich erachtet.
Mein Buch beginnt ja mit den Teilen, Eigenschaften meines Körpers, meines Aussehens, die ich sehr lange mit Hässlichkeit verbunden habe. Die große Nase, das markante Gesicht oder schwarze Körperbehaarung. Aber heute würde ich sagen, verbinde ich mit Hässlichkeit vor allem den Hass. Also es geht mir gar nicht so sehr darum, was ist hässlich, sondern was passiert mit Hässlichkeit, wie viel Hass steckt da eigentlich anderen Menschen oder auch uns selbst gegenüber drin.
Da sind wir dann schon ganz an der Wurzel des Wortes Hässlichkeit. Gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt etwas universal Hässliches? Ist das etwas universal Hässliches oder ist, was wir als abstoßend empfinden, viel mehr von individuellem Geschmack, Moden oder kulturellen Normen geprägt?
Ganz oft wird erwidert, dass Schönheit oder Hässlichkeit im Auge des Betrachters liegen würde oder historisch und kulturell bedingt ist. Und zum Teil kann man so etwas auch beobachten, wenn man in die Geschichte schaut. Man kann wirklich zurückdatieren, rekonstruieren, wann wir eine bestimmte Vorstellung von Schönheit oder Hässlichkeit, die sehr konkret ist, entwickeln. Aber dann gibt es schon Dinge, die relativ universell auf mich wirken, die wir fast schon immer so gehandhabt haben und auch überall geografisch es ähnlich aussieht, nämlich unsere Angst vor Dingen wie etwa Krankheit, Tod, Abweichung, Alter, dass wir die Dinge eher mit dem Hässlichen verbinden als mit dem Schönen. Also dass man eher jung sein möchte, gesund sein möchte als alt und krank.
Wobei was jung oder gesund und krank ist, natürlich auch changiert kulturell.
Genau, also ich würde auch sagen, dass wir im Kontext des 19., 20. Jahrhunderts überhaupt mit der Entwicklung moderner Wissenschaften auch sehr variierende, aber auch sehr konkrete Vorstellungen von Gesundheit, Krankheit und von richtig und falsch auch entwickeln, die dann vermeintlich auch wissenschaftlicher sind als die eher mythologischen Annahmen, wann ein Körper anfängt, falsch zu sein, wann etwa zum Beispiel Behaarung anfängt, falsch zu sein, zu viel zu sein, dass diese Dinge verbunden sind mit einer vermeintlichen, empirisch nachweisbaren, biologischen Realität, die ja aber dann doch gedacht und aufgestellt wurde von WissenschaftlerInnen, vor allem Wissenschaftlern, da müsste ich noch nicht einmal gendern.
Warum teilen wir überhaupt Menschen in schön und hässlich ein?
Ich denke, dass ist sehr profitabel ist für sehr viele Menschen, so etwas wie eine exklusive Schönheit zu haben. Und diese exklusive Schönheit kann es nur geben, wenn es auch ein Gegenteil gibt. Und zum anderen ist es ja auch so, wenn wir etwas haben, was sehr begehrenswert ist, sehr wenigen zuteil wird, dann können wir den restlichen Menschen, die nicht Teil davon sind, auch alles Mögliche verkaufen oder einreden. Und das passiert ja in der Schönheitsindustrie etwa. Also was sich Menschen antun, um nur ansatzweise in die Nähe von Schönheit zu kommen, zum einen. Und zum anderen, historisch ist es auch so, dass mit Schönheit und Hässlichkeit auch sehr viel Geschichte zusammenhängt, die dehumanisiert oder eine Zivilisation definiert, die dann etwa zivilisierter ist als die andere.
Also, gutes Stichwort, ja. Inwiefern halten Sie denn dieses, ja, sagen wir mal, schön als Angebot und hässlich als Nachfrage, inwiefern halten Sie das denn auch für eine sexistische und rassistische Praxis?
Zu 100%. Ich denke, Hässlichkeit ist am Ende vielleicht sogar so ein Sammelbegriff für viele Diskriminierungsformen, für die wir andere Begriffe haben. In der Extremform kennen wir sie etwa in der Eugenik, wo Menschen, die mit Behinderung geboren werden, die Existenz verboten wird, sie sogar
Krankenmorde, ja.
Zum einen haben wir halt diese Form der Diskriminierung, die in Hässlichkeit mit drinsteckt, aber auch Rassismus. Die Rassentheorien, die anfangen, Menschen auszumessen und zu definieren, ab wann ein Mensch zu nah am Tier ist und deshalb weniger Mensch ist, weniger wert ist. Das meine ich mit Dehumanisierung. Das steckt auch in der Hässlichkeit mit drin. Und genauso natürlich die Abwertung von Frauen, die vermeintlich nicht Frau genug sind, die zu behaart sind und damit wahnsinnig sind oder wenn sie alt werden oder irrelevant werden für die Idee der Familie und der Reproduktion. All das steckt da drin. Rassismus, Antisemitismus, Darwinismus, Sexismus, das steckt in der Hässlichkeit mit drin. Also für mich ist das auch ein Sammelbegriff für diese Diskriminierungsform.
Als visuelle Künstlerin haben Sie sich ja bereits vielfach mit Schönheitsnormen auseinandergesetzt. Was war denn der Anlass für Sie, nun das auch in literarischer Form zu tun?
Ich habe als visuelle Künstlerin selbst Porträts gezeichnet, auch fotografiert, um mich selbst zu lösen von der Vorstellung, dass ich nicht schön sein könnte. Das ist ein Prozess, der jetzt auch schon Jahre zurückliegt. Und in diesem Buch habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich eigentlich mitmachen in einer Gesellschaft, die sich danach einteilt, ob sie normal, nicht normal, schön oder hässlich ist.
Ja, und herausgekommen ist diese Kritik an der Normierung von Aussehen, Auftreten und Verhalten. Bei der Lektüre Ihres Buches Hässlichkeit kam mir der Gedanke, das gesamte Konzept von Hässlichkeit gehöre eigentlich grundsätzlich verworfen, indem wir schlicht und ergreifend die starke Abwertung in unseren Blicken verlernen. Was meinen Sie?
Ich denke, es ist schwer zu sagen, dass Hässlichkeit oder das Hässliche einfach nicht mehr gesehen wird oder benannt wird oder dass wir vermeiden, darüber zu sprechen, weil wir damit ja einfach nur euphemistische Begriffe für das, was eigentlich stattfindet in der Gesellschaft, verwenden würden und auch den Menschen, die ja eine Erfahrung machen, weil sie als hässlich markiert sind, ihnen diese Erfahrung absprechen. Also zum Beispiel, es gibt keine Rassen, aber es gibt Rassismus und es gibt keine hässlichen Menschen, aber es gibt diesen Hass in der Hässlichkeit, den sie erfahren und sie erfahren die Realität der Hässlichkeit. Von daher denke ich, ist es wichtiger, sich da anzuschauen, was strukturell und gesellschaftlich passiert mit Menschen, die hässlich markiert sind, als dass wir versuchen, einen utopischen Schönheitsbegriff zu entwickeln, der strukturell und in der Realität gar nicht angewandt wird, weil wir Menschen dann doch unterscheiden und weil wir Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise aussehen, doch bevorzugen und die anderen benachteiligen.
Das haben Sie, Achtung, sehr schön gesagt, aber auch abstrakt. In Hässlichkeit erzählen Sie auch erhellende Anekdoten über Beauty-Salons in Afghanistan nach der US-Invasion, über das Geschäftsmodell einer Kim Kardashian oder inwiefern die Schönheitschirurgie, insbesondere die Rhinoplastik, also Nasen-OPs, ihren Erfolg dem Antisemitismus verdankt. Was hat Sie während der Recherche am meisten überrascht?
Mich hat am meisten überrascht in der Recherche, dass so vieles, was tatsächlich mit Rassentheorie zusammenhängt, bis heute angewandt wird. Also ich habe sehr viel auch mit TikTok, auf TikTok recherchiert. Für mich ist das ein Riesenarchiv der Selbstdarstellung. Eigentlich sehr viele unzensierte, entblößende Informationen, die da Menschen von sich teilen und wie sie von sich selbst sprechen und anfangen, sich zu kritisieren und zu bemessen. Und hinter diesem ganzen Schönheitsdiskurs, der in den sozialen Medien noch immer stattfindet, stehen die alten Theorien der Rassentheoretiker. Also teilweise werden dort Gesichter ausgemessen mit denselben Grundlagen, die wir im Nationalsozialismus hatten oder im Kolonialismus. Und das hat mich sehr überrascht, wie wir so naiv noch immer mit der Geschichte umgehen und uns auch gar nicht in der Tradition dieser gewaltsamen Geschichte sehen und denken, das wäre alles ganz oberflächlich und auch eine Sache, die vielleicht nur junge Mädchen betrifft.
Ja, gutes Stichwort. Also es ist jetzt vielleicht nicht mehr so, dass man, um der Shoah zu entgehen, sich einer Nasen-OP unterziehen kann, um dann eine nicht mehr so in Anführungszeichen jüdische Nase zu haben. Aber trotzdem, haben Sie ja schon gesagt, bei TikTok, bei anderen sozialen Medien, die sind durchzogen von Bildern, auch für die junge Menschen auch sehr anfällig sind, wie man auszusehen hat und diese Ausschlussmechanismen, die Sie auch beschrieben haben. Wie haben Sie denn vor, was Sie eben gesagt haben, sich dennoch, ich zitiere mal, mit dem Hässlichen zu versöhnen? Wie geht das?
Ich bin in dem Zusammenhang sehr inspiriert von der Arbeit von Mia Mignes. Das ist eine Disability-Aktivistin und Autorin aus den USA. Und sie schreibt zum Beispiel davon, dass pflegebedürftige Körper, die mit einer Behinderung leben, eine ganz andere Intimität erfahren, weil sie nämlich nicht vor dieser Nähe, dieser menschlichen Nähe, vor dieser Form von Gemeinschaft etwa flüchten können oder sie verweigern können. Sie sind darauf angewiesen. Und diese Form von Intimität ist letztendlich hässlich. Es gibt Zustände, in denen wir sind, in denen wir uns nicht inszenieren, verstecken, verstellen können, sondern der Wahrheit oder der Realität unserer Körper und unserer Beziehung uns auch ausliefern müssen. Und sie sieht da zum Beispiel eine Großartigkeit oder eine Stärke von Hässlichkeit, dass sie Menschen tatsächlich näher bringt und es nicht darum geht, aus der Distanz begehrt zu werden oder nur auf eine Art und Weise zu erscheinen.
Die Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal über Hässlichkeit. Das gleichnamige Buch ist diese Woche im Hansa Verlag erschienen. Am 13. September findet eine Lesung beim Internationalen Literaturfest im Haus der Berliner Festspiele statt.